Heute zu Gast sind Miriam Chan und Said Haider aus dem Team von Meta, dem weltweit ersten Antidiskriminierungs-Chatbot.
Dort war damals Flight Riot, war da schon auf seinem Peak und alle haben irgendwie darauf geguckt, wie kann man eigentlich mit Legal Tech die nächste große Mille machen. Und ich aus dem sozialen Kontext komme, habe mich gefragt, wie können wir eigentlich die nächste große Million an Menschen irgendwie erreichen. Und war da so ein bisschen der Exot.
Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Legal Tech, dem Podcast des Legal Tech Lab Cologne. Diese Folge wird wieder präsentiert von Wolters Kluwer Deutschland. Mein Name ist weiterhin Felipe Molina und heute zu Gast habe ich zwei Mitglieder aus dem Team von Meta, dem weltweit ersten Antidiskriminierungs-Chatbot. Gegenüber von mir sitzen Said Haider und Miriam Chan. Schön, dass ihr beide da seid.
Danke für die Einladung.
Ich würde gerne mit der Person anfangen, die kein Jurist bzw. keine Juristin hier in der Runde ist, nämlich Miriam. Miriam, willst du kurz dich vorstellen, sagen, wer du bist, woher du kommst? Du bist ja keine Juristin.
Nein, ich bin tatsächlich keine Juristin und ich muss auch sagen, Gott sei Dank nicht. Stand nämlich immer gerne auf der Wunschliste meiner Eltern für meine Berufswahl. Habe mich aber relativ früh dagegen entschieden und Informatik hier in Berlin an der Humboldt-Universität studiert. Erfolgreich auch sowohl Bachelor als auch Master abgeschlossen und bin seit mehreren Jahren unterwegs. Aktuell bin ich als Cloud Consultant aktiv.
Und dann bist du auf Said und Meta irgendwie aufmerksam geworden?
Also den Said kenne ich bereits mehr als 10 Jahre. Wir haben uns damals durch andere ehrenamtliche Tätigkeiten kennengelernt und den Kontakt zueinander nicht verloren. Und dann hat mir der Said mal, ich glaube, das war 2018, von seiner Idee, dem Antidiskriminierungs-Chatbot erzählt. Und ich meinte, hey, ey, wenn du das umsetzen willst, ich helfe dir dabei, ich supporte dich, ohne weitere Fragen zu stellen. Und seitdem läuft's. Also wir haben zusammen einen Hackathon auf die Beine gestellt, durchgeführt. Auch da hat sich bereits den technischen Support gesteuert und ja, und so hat sich das dann alles weiterentwickelt.
Also Meta ist so dein Side-Hustle.
Ja, genau. Also es ist eher so kein Side-Hustle. Also ich habe Spaß Hustle. Dran. Es ist kein Hustle, genau. Ne? Also es ist nochmal so eine Herzensangelegenheit.
Aber krass, dass ihr euch einfach über andere Wege kennengelernt habt, über andere ehrenamtliche Tätigkeiten. Seid, das war doch für dich ja wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, als Jurist hängst du in so einer Juristen-Bubble ab und du suchst natürlich den Kontakt zu Leuten, die auch was anderes machen. Und für mich war es das große Glück, aus anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten Miriam, liebevoll von mir MC genannt, zu kennen und die Idee zu pitchen und sie dafür zu begeistern, mitzumachen.
Bevor du uns jetzt die Idee pitcht und sagst, wie Hammer Meta ist, erzähl doch mal 2, 3 Sätze über dich, bitte.
Ich hab so den klassischen Juristenweg gehabt. Ich habe Jura studiert. Warum? Weiß ich selbst nicht. Ich habe es gemacht. Im Studium dann, als die Lehrer gesagt haben, die Professoren, schauen Sie nach rechts und nach links um, die Leute neben ihm werden aufhören. Das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, Challenge accepted. Dann habe ich es durchgezogen. Das erste, das zweite gemacht, dazwischen LLM, also relativ klassisch. Und dann die Finger weg von der Promotion gelassen, weil ich dann schon so meine Leidenschaft fürs Technische entdeckt habe und weniger so diesen klassischen juristischen Weg gehen wollte.
Direkt alles mitgenommen?
Bis auf die Promotion habe ich alles mitgenommen, ja.
Ja, sehr gut. Und den Fachanwalt, der danach wahrscheinlich auch noch kommt. Aber mega spannend. Und dann bist du irgendwann auf den Weg gekommen, ich breche mit diesem juristischen Weg. War das so eine entscheidende Situation oder war das so ein schleichender Prozess, wo du gesagt hast, okay, erstes okay, LLM fülle ich und dann zweites Examen ziehe ich auch noch durch, um die Chancen offen zu halten und dann war es aber vorbei?
Philippe, was einem so irgendwie keiner im Studium erzählt, ist so der Business Case eines Anwalts. Ja. Wie viele Mandate muss ich eigentlich machen? Wie viel Geld bekomme ich dafür rein? Kann ich mir dann das teure Auto leisten, von dem ich träume, etc.? Wie laufen eigentlich so kleine Kanzleien ab? Weißt du, wir alle werden halt so gebrieft von Großkanzlei, nimm großen Geld, Kaviar und keine Ahnung was. Aber ich glaube, der größte Teil von uns, der dann nicht den Weg in die Großkanzlei macht, der steht erstmal vor dem Fragezeichen, okay, was geht eigentlich? Und rechnet sich das? Gerade wenn man sich selbstständig machen möchte. Und ich habe über das Ehrenamt und ehrenamtliches Engagement so Blut geleckt, wenn man so sagt, sich selbstständig zu machen in so sozialen Kontext und war von der Idee nicht abgeneigt, mal neue Wege zu gehen, weil ich irgendwie der Meinung war, dass das klassische juristische Dasein irgendwie neue Perspektive braucht. Wir haben irgendwie schon, in meiner Zeit war das dann so, dass Social Media durchgeknallt ist. Man hatte dann auf einmal Facebook, Instagram, war damals so etwas noch etwas neuer. Weißt du, heute ist TikTok und keine Ahnung, Snapchat ist schon wieder gestorben, Twitter ist dazugekommen. Und das hat so, also neue Kommunikationsmittel hat auf einmal so einen völlig neuen Wind reingebracht. Und ich habe nur gesehen, wie verhält sich eigentlich die juristische Branche dazu. Und das fand ich ehrlich gesagt so ein bisschen mau und dachte mir, das kann es doch nicht sein. So, wir können so viel, also Recht kann so viel mehr und sollte auch viel transparenter und nahbarer sein, als es eigentlich so in der öffentlichen Wahrnehmung ist.
Und aus dem Grund bist du dann Sozialunternehmer geworden. Aus diesem Wunsch heraus hast du diese Möglichkeit gesehen, Meta zu machen und hast dich dann dazu entschlossen, Sozialunternehmer zu werden? Oder hast du dich davor entschieden, den Weg einzuschreiten und hast dann die Möglichkeit gesehen?
Ich glaube, da fließen halt beide Dinge zusammen. Ne, ich hatte den Wunsch, im Legal-Tech-Bereich was zu machen und war auf verschiedenen Konferenzen unterwegs, habe aber gemerkt, so, dass die ganzen Ansätze so irgendwie nicht, also dass ich mich mit denen nicht zu 100% identifizieren kann. Also vielleicht für nicht-juristische Zuhörer. Ja. Dort war damals Flight Riot irgendwie neu im Gespräch oder war da schon auf seinem Peak und alle haben irgendwie darauf geguckt, wie kann man eigentlich mit Legal Tech die nächste große Mille machen.
Ja, klar.
Und ich aus dem sozialen Kontext komme und mich gefragt, wie können wir eigentlich die nächste große Million an Menschen irgendwie erreichen? Und war da so ein bisschen der Exot, weißt du, mit so völlig anderen Rechtsgebieten, die ich dort vorgestellt habe, zum Beispiel auch das Gemeinnützigkeitsrecht und mit der Idee, so das Gründen von Vereinen irgendwie zu vereinfachen. Und habe mich da schon so ein bisschen wie so ein Alien gefühlt und gedacht, okay, vielleicht muss ich mich als Jurist mal in anderen Gewässern ausprobieren. Und tatsächlich, wenn man als Jurist dann im Sozialunternehmerkontext tätig wird, dann ist das schon mal eine Besonderheit, weil dann doch irgendwie es sehr, sehr wenig Juristen gibt, die auf die Karriere verzichten und dann den Weg ins Unbekannte machen.
Klar, warum glaubst du, ist das so?
Hey, das Studium ist halt ellenlang und am Ende verspricht man sich, dass man sich irgendwie belohnt mit Cash Money, mit Materiellen, mit, ne, man spart, man versucht so als Student die Ausgaben irgendwie so ökonomisch sinnvoll wie möglich zu halten. Es sei denn, man hat halt, kommt aus den Eltern, aus einem Haushalt, wo Geld keine Rolle spielt. Aber für okay. So 90% der Leute ist es halt so, okay, Sparflamme und nach dem Studium kann man sich dann Dinge leisten. Und ja. Ich glaube, dass dieses Versprechen, also man quält sich da durch zwei Examen und ist jeder kotzt da irgendwie auf seine Art ab und man verspricht sich dann, das Ganze mit Geld wieder aufzuwiegen. Und das schnelle Geld ist halt tatsächlich in diesem juristischen Fahrwasser und klassischen juristischen Berufen zu bleiben. Den Weg über das Sozialunternehmertum oder andere Wege, der bringt erstmal das Risiko, dass man sich fragt, habe ich das eigentlich gerade umsonst studiert? Ja, und das ist eine Frage, verzeih mir, Philippe, das ist eine Sache, die Frage stellst du dir nur sehr ungern, ne? Weil keiner von uns schaut irgendwie gern zurück und möchte irgendwie so zwei Examen machen und dann sagen, ja, das Projekt ist gescheitert.
Miriam, du guckst aus der äußeren Perspektive drauf und denkst dir, warum macht man sowas überhaupt?
Ich sag mal so, als Informatikstudentinnen hat man da ein bisschen andere Sorgen. Wie gesagt, ich bin echt glücklich mit meiner Berufswahl. Gewisse Sachen kann ich aus dem Jurastudium nicht verstehen. Also das Informatikstudium hat seine Härtefälle, seine teilweise auch seine Tücken. Man lernt aber relativ früh Teamplayer zu werden. Und an vielen Universitäten und Hochschulen spielt der Kontext soziales Umfeld und Ethik eine große Rolle in der Informatik. Also man ist da nicht komplett fremd. Und von daher tut es mir echt leid, und all die Jurastudenten und Juristen und Juristinnen, die sich damit gequält haben und im Nachhinein feststellen, dass es vielleicht doch nicht so, wie es ist.
Ich meine, man muss dazu sagen, dass manche das ja auch genießen. Aber auch in der Informatik ist es ja so, dass viele diese Berufe bei den GAFAs auch anstreben. Und das ist eine gewisse Parallele, könnte man meinen.
Kann ich jetzt dazu nicht sagen. Ich nicht angestrebt, von daher.
Seid aber, irgendwie werden dann wahrscheinlich die Leute sagen, ja, was treibt dich denn dann an? Also klar, Geld treibt einen nicht an. Man muss es aber auch irgendwo verdienen. Vielleicht eine Sache, wie glaubst du, dass du mit als Sozialunternehmer deinen Lebensunterhalt bestreiten wirst? Das eine Sache und dann, was treibt dich überhaupt an?
Also als Sozialunternehmer lebt man eigentlich von Förderung zu Förderung. Und im sozialen Kontext muss man dafür Förderanträge schreiben. Und ich glaube, dass wir Juristen da gar nicht mal so falsch sind, um diese Förderanträge zu schreiben. Es erinnert mich irgendwie an so eine verlorene Öffrechtsklausur, wo man sich immer fragt, okay, was wollen die eigentlich von einem? Und dann da in diesem Schemata runterballert. Und deswegen würde ich erstmal sagen, dass Juristen da nicht so ganz fehl am Platz sind, wenn es darum geht, innerhalb des Sozialunternehmertums Fördermittel zu akquirieren. Das ist schon mal so eine gute Voraussetzung, die habe ich mitgebracht und habe dann irgendwie schnell gemerkt, es gibt in dieser sozialen Welt Projekte, die haben Geld und solche, die haben es nicht. Und die, die es haben, die müssen immer auf ihrer Webseite kundtun, wo sie es herhaben, weil jeder, der fördert, der möchte auch als Förderer erkannt werden. Und genau so habe ich mir so Schritt für Schritt die Förderlandschaft in Deutschland erschlossen, die sehr reichhaltig ist. Wir haben große Stiftungen, kleine Stiftungen. Es gibt Fördereinrichtungen vom Bund, von den Ländern. Und es ist ein total unübersichtliches Feld. Jeder Jurist wird sich total wohlfühlen, weil das erinnert einem wieder ans Studium. Wenn man so von Insel zu Insel hoppen, da haben wir auf jeden Fall große Erfahrungen mit.
Aber dennoch, ja, stellt sich die Frage, okay, wie finanziert man denn so ein Projekt wie Meta? Baut man da auch so ein Geschäftsmodell auf, ein Business Model? Wie läuft das? Die Leute, die daran arbeiten, müssen ja auch bezahlt werden. Angemessen, nicht überteuert, aber müssen ja auch davon leben.
Definitiv. Und ich glaube, dass die Nachhaltigkeit, die Langfristigkeit von Projekten immer da an der Stelle entschieden wird, ob es eine größere Förderung gibt, die Strukturen schafft oder nicht. Und auf dem Weg dahin gibt es halt immer so eine Art Durststrecke. Na, ich glaube, wer sozialunternehmerische Erfahrung hat oder Erfahrung mit Anträgen, der kann dann wirklich tatsächlich den Job wechseln, sobald dann so eine größere Förderung drin ist. Aber ich habe mir das auf die harte Tour irgendwie ausgesucht und bin tatsächlich so aus der Jobsuche heraus parallel, statt Bewerbung zu schreiben, habe ich irgendwie dann angefangen, Projektbewerbung zu schreiben.
Und das Gleiche.
Ich glaube, ich habe dann irgendwie das bei mir schon festgestellt, ich glaube, ich bin Sozialunternehmer und ich bin nicht Angestellter, allein schon, weil ich Bock habe, Ideen umzusetzen. Und ich glaube, dass der Frust im Jurastudium, irgendwie so wenig kreativ zu sein, mich vor allem irgendwie da antreibt, also so Visionen umzusetzen. Ich weiß nicht, Philippe, ob das dir im Studium genauso ging, aber der Moment, wo ich dann mitbekomme, dass meine Meinung halt, also die am irrelevanteste ist, habe ich gemerkt, so, ey Leute, was wollt ihr eigentlich von mir? Also,
ja, das ist halt dieser Punkt mit der Rechtswissenschaft. Und bevor wir jetzt wirklich in Meta eintauchen, die Leute, die Hörer sagen, wir haben schon eine Viertelstunde rum und ihr habt nicht einmal erzählt, was Meta genau ist. Kurz zum Abschluss dieser Vita, was ich eigentlich noch spannend finde, ist, dass du diesen klassischen juristischen Weg ja erfolgreich abgeschlossen hast. War das auch so ein Punkt, wo du sagst, um den Leuten nicht zu zeigen, hey, ich bin Sozialunternehmer geworden, weil ich auf dem Weg gescheitert bin, sondern ich schließe das gut ab. Ich könnte es auch anders machen, aber ich mache es doch nicht?
Also ich bin der Erste in meiner Familie, der einen akademischen Abschluss hat. Und für mich war es wichtig, die Uni zu beenden mit einem Abschluss. Mhm. Nicht nur, weil meine Eltern irgendwie sehr viel Liebe und Fürsorge in meine Bildung hinein investiert haben, sondern einfach als Backup. Für mich war es wichtig, dass für den Fall, dass irgendwas mal scheitern sollte, ich irgendwie zurück ins Anwaltsleben kann und dort mir den Lebensunterhalt erwirtschaften kann. Das war mir sehr wichtig und ich kenne Leute, die haben nach dem ersten aufgehört und mich hat es irgendwie gereizt, so nochmal die praktische Seite des Juristischen kennenzulernen, weil alle gesagt haben, ja, im Praktischen macht das noch viel mehr Bock.
Im Ref wird's geil.
Und dann habe ich es gemacht und dachte, ey, so geil ist das nun auch wieder nicht.
Ja, gut. Das kann ich gut nachvollziehen, dass da deine Perspektive drauf ist. Nur, weil manchmal die Leute auch anders angesehen werden, vor allem wenn man im juristischen Kontext, jedenfalls im breiten Rahmen bleibt, wie du es tust, wird man vielleicht anders angesehen, wenn man sagt, ich bin Volljurist, als wenn man sagt, ich habe vielleicht den ersten Abschluss oder nicht. Ist nicht meine Perspektive, aber das ist so mein Eindruck. Wenn wir jetzt über Meta sprechen, was bedeutet denn Meta überhaupt? Was macht ihr? Wie ist die Idee entstanden? Streitet euch drum, wer das Ding vorstellt. Ich denke, seid pitcht häufiger. Ihr seht das gerade nicht. Seid macht gerade Schnick, Schnack, Schnuck mit Miriam.
Im Februar haben wir Meta gelauncht. Meta ist der weltweit erste Antidiskriminierungs-Chatbot. Was kann Meta? Meta kann Betroffene von Diskriminierung über ihre Rechte informieren. Meta informiert nicht nur, sondern zeigt auch Beratungsstellen in ihrer Nähe an. Da es aber kein flächendeckendes Netzwerk an Beratungsstellen gibt, bietet Meta auch die Chance, einen Vorfall zu melden. Mit den gemeldeten Vorfällen und den Nutzerdaten möchten wir perspektivisch einen Meta-Report rausgeben, der das diskriminierende Klima in Deutschland darstellt. Und somit fasse ich gern zusammen, Meta macht zwei Dinge. Zum einen löst Meta das Beratungsdefizit, was es im Antidiskriminierungskontext gibt. Und zum anderen möchte es Transparenz schaffen. Das Ziel von Meta ist es, dass wir irgendwann nicht mehr von einer Dunkelziffer im Kontext von Diskriminierung sprechen, sondern dass alle Menschen, die diskriminiert werden, einen Zugang zu Recht und Beratung haben. Und Meta ist im Moment ein Prototyp, für den wir Fördermittel suchen, um diesen Prototypen zum Produkt zu entwickeln.
Ich finde das, was Meta macht, total interessant. Ich finde dadurch, dass man so einen digitalen Kontext, das Ganze in einen digitalen Kontext eingebunden hat, einen Chatbot, ich lade hier mit jedem ein, sich den mal anzugucken, wir verlinken das in den Shownotes, sich da mal durchzuklicken, selbst wenn man nicht diskriminiert wurde, glückliche Person, die das noch nicht wurde, ich zum Beispiel glaube ich noch nicht, vielleicht weiß ich es auch gar nicht, man kann sich jedenfalls durchklicken und das Gefühl, was Meta vermittelt, ist, finde ich, total ein angenehmes Gefühl. Also es spricht auf jeden Fall die Sprache der Generation, die es vielleicht mehr nutzen sollte. Was ich spannend finde in dem Kontext ist, dadurch, dass es ein Chatbot ist, würde man erst denken, es geht nur um Diskriminierung im Netz. Aber das ist ja nicht der Fall. Es geht ja um Diskriminierung überall. Das wird ja auch dort abgefragt, ne?
Definitiv. Der Radius soll halt das 360 Grad des Lebens darstellen und wiedergeben, ne? Uns lag halt viel daran, dass wir ein Tool entwickeln, was umfassend beraten kann. Das ist unser Ziel, denn es gibt Beratungsstellen, die beraten dich ganz speziell jetzt nur auf Wohnungsmarktdiskriminierung oder ganz speziell auf Geschlechterdiskriminierung. Und da wird dir natürlich nicht geholfen. Unser Ziel ist es tatsächlich, ein Beratungstool zu entwickeln, was so eine Art One-Stop-Shop ist, wo dir umfassend geholfen wird. Im Moment ist es noch so, dass Meta das nur andeutet. Also wenn jetzt unsere ZuhörerInnen da forsch und mit Freude in freudiger Erwartung draufgehen, werden sie das noch nicht vollends sehen. Unser Ziel ist es aber tatsächlich, dass wir in so Bearbeitungsschleifen, so Fälle für Fälle, Case by Case, Meta erweitern und irgendwann die volle Palette drauf haben.
Ja. Und von der Funktionsweise her hattest du ja bereits zwei Funktionen angesprochen, also dass man die nächste Beratungsstelle findet und dass man Vorfälle melden kann. Da gibt es aber auch mehr Funktionsweisen, oder? Also wenn ich mich da durchgeklickt habe, geht es ja auch darum, dass man darüber informiert wird, was meine Rechte genau sind. Und daran schließen sich ja noch andere Dinge an. Also dass man zum Beispiel Feedback geben kann, Fristen berechnen kann. Da wird ja angedeutet, was da noch alles geht.
Philippe, das Interessante ist, dass all die Informationen, die wir mit dem Chatbot ausgeben, schon so im Netz dastehen. Aber Nicht-Juristinnen, die sich dadurch diese Texte quälen, verstehen es einfach nicht. Oder es ist so kompliziert, also dass du tatsächlich irgendwie juristische oder Spezialkenntnisse haben musst, um es zu begreifen. Und das ist das, was ich so nicht nachvollziehen kann. Weißt du, wir haben irgendwie das 12. Handbuch zur Diskriminierung, was irgendwie die Welt nicht erreicht und nicht braucht. Aber es fehlt irgendwie ein Antidiskriminierungs-Chatbot, der in einfacher Sprache Leuten, die auf die Paragraphen, auf die Fristen hinweist, ne, der Möglichkeiten gibt, also aufzeigt, wie man Beweise in konkreten Situationen sichert. Und das ist der Weg, den wir Juristen noch gehen können, ist zu schauen, wie können wir eigentlich eine Sprache wählen, die barrierearm ist.
Ja. Das finde ich total interessant, weil du in irgendeinem Pitch mal gesagt hattest, dass wenn man vor der Disco, also vom Club, Disco, wenn man von einem Club diskriminiert wurde, ja, ich weiß nicht, warum ich auf einmal in der Sprache meiner Eltern rede, wenn ich nicht in der Generation angehöre. Also wenn man im Club irgendwie um 2 Uhr morgens diskriminiert wird und nicht reingelassen wird, dann hat man 2 Minuten später die Möglichkeit bereits, sich rechtliche Beratung einzuholen. So habe ich das damals verstanden.
Genau, ich glaube, das sind die Vorteile. Wenn du auf die Seite der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gehst, die Telefonberatung machen, wirst du aktuell sehen, dass sie keine Telefonberatung anbieten, weil die Anzahl an, weil die Nachfrage so groß war über Corona. Und bei Meta kann sowas nicht passieren. Meta ist stressresistent, ist an 24 Stunden, 7 Tagen in der Woche verfügbar und bringt auch das Potenzial mit, dass man es in Fremdsprachen übersetzt und damit den Zugang zu Recht und Beratung nochmal erweitert. Wichtig ist in dem Kontext auch, dass Meta anonym ist. Ja, ich hab heute mit einem Betroffenen gesprochen, der frustriert war, weil er irgendwie lange auf einen Beratungstermin in der Beratungsstelle gewartet hat, dahin gegangen ist und er das Gefühl gehabt, A, dass er dort nochmal diskriminiert wurde und B, dass er keine Informationen bekommen hat, die irgendwie neu für ihn waren. Und das frustriert natürlich umso mehr, wenn man sich da Zeit nimmt, Energie aufwendet, um dann Informationen zu kommen. Und schön wäre es einfach, wenn ein Chatbot einen an der Stelle abholen kann, ohne dass man diesen Erwartungshorizont mitträgt, der dann ja irgendwie zu falschen Hoffnungen führt.
Ja, ich finde gerade dieser Punkt der Beweissicherung ist super wichtig, weil ja, eine rechtliche Beratung kann auch eine Woche später erfolgen, aber die Beweissicherung ja eben nicht, weil die eben im Moment stattfinden muss. Und da bringt mir es eben nicht, wenn ich dann am Dienstagmorgen bei der Stelle anrufe und die mir sagt, ja, hätten Sie mal die Nummer festhalten können oder haben Sie Zeugen? Und das ist natürlich total kompliziert. Mayim, wir haben jetzt das Glück, dass du etwas zur technischen Umsetzung des Ganzen sagen kannst. Wir sind hier ein Legal Tech Podcast und hoffen auch etwas in die Tech-Richtung gehen zu können. Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Einblick geben, worauf dieser Chatbot baut, worauf dieser Prototyp baut, was da die Herausforderungen sind, welches Gefühl ihr vermitteln wolltet, als ihr das gebaut habt.
Ja, gerne. Also Meta steckt ja, wie es halt bereits gesagt hat, noch in seinen Kinderschuhen und muss definitiv noch intensiver ausgebaut werden. Und zwar aus meiner Sicht gerne in allen Richtungen. Aktuell steigen wir von, wir haben Meta in seiner Beta-Version mit einem Framework entwickelt. Wir steigen aktuell auf Open Source um und sorgen auch unter anderem dafür, dass Meta dann auch mehr Last tragen kann. Wir sind noch stark am Diskutieren, inwieweit wir in die Cloud gehen und wie wir das alles da gestalten wollen. Das sind sowieso die Kernpunkte. Wichtig für uns ist es halt, dass es das Meta Open Source wird, weil Meta ist eigentlich von der Gesellschaft für die Gesellschaft. Das heißt, wir laden auch alle ein, bei Meta mitzuwirken. Das ganz einfach, schickt uns euer Feedback, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Wir sind auch über die Social Media erreichbar, auch da gerne Feedback zusenden. Was wir aktuell zum Beispiel nicht haben, ist, dass die Daten persistieren. Ne? Weil das ja in der Beta-Version vorliegt, haben wir noch keine Datenbankanbindung. Was sich für, also aus meiner Sicht relativ schwierig gestaltet, ist tatsächlich das Fehlen von Beratungsstellen, beziehungsweise wir haben keine zentrale Anlaufstelle, an die wir Meta andocken können, um die Beratungsstellen in deinem Umfeld zu filtern. Ja, also da ist eine riesengroße technische Lücke, und wenn man mit der Idee der zentralen Datenbank irgendwo hingeht, dann wird man leider abgeblockt. Es ist auch leider auch so, dass der Public Sektor, also der öffentliche Dienst, sehr, sehr digital scheu ist. Ist halt einfach der Fall. Und da haben wir relativ große Schwierigkeiten. Auch das agile Arbeiten ist für viele noch schwierig nachzuvollziehen. Was man nicht kennt, möchte man auch ungern ausprobieren. Das ist das, was ich jetzt so in den letzten Jahren gelernt habe. Und auch vor allem mit Meta.
Das größte Geheimnis von Meta scheint es zu verschweigen. Das, was wirklich den Zauber von Meta ausmacht, ist ja irgendwann die KI, die im Hintergrund laufen soll. Die erste künstliche Intelligenz, die Betroffene von Diskriminierung unterstützt und nicht diskriminiert. Ich glaube, das ist nochmal ein Alleinstellungsmerkmal, den Meta haben wird. Und perspektivisch, ich glaube, weltweit da eine Novum schafft.
Also ich halte dieses Thema Datensicherheit für extrem wichtig bei euch, weil das ja super sensible Daten sind. Da muss man wahrscheinlich auch echt einen langen Diskurs führen. Deswegen verstehe ich auch, dass da diese Cloud-Geschichte auch schwer ist. Muss man ja auch wahrscheinlich in Europa hosten und so weiter, der hypersensible Daten.
Da muss ich eingreifen. Tatsächlich ist die Sache gar nicht so kompliziert. Ich muss sagen, dass wir rein rechtlich und juristisch, also gesehen, in Deutschland ein relativ gutes Fundament haben, was Datenschutz anbelangt. Ist es auch so, dass wir relativ viel auch ethisch über Daten reden. Was passiert mit meinen Daten? Also da ist der Diskurs aus meiner Sicht auf einer sehr guten Stelle. Was mich als IT-Lerin stört, ist dann halt, okay, Datenschutz, jetzt gehen wir nicht in die Cloud. Also auch in der Cloud kannst du deine Daten wunderbar schützen. Es gibt so etwas, Side hat bereits gesagt, Meta ist anonym. Das heißt, wir werden von vornherein keine personenbezogenen Daten beziehen. Das heißt, wir werden fragen weder nach dem richtigen Namen, noch fragen wir nach dem konkreten Alter, noch fragen wir nach konkreten Adressen. Wir fragen auch nicht nach beteiligten Namen oder sowas. Das ist ein Punkt. Und dann hast du auch noch das, was man Datenanonymität nennt. Das heißt, Daten werden so verarbeitet, dass sie dann, egal wo sie lagern, anonym vorliegen.
Ja. Also siehst du, deswegen habe ich dich hier. Ich meinte auch weniger das Thema Datenschutz. Ich verstehe das. Also ich bin da auch manchmal kritischer unterwegs. Es ging mir nur um die Datensicherheit. Aber ich hatte nicht ganz verstanden, dass auch später, wenn es aus Meta als Beta, Meta als Alpha-Version oder so wird, dass man, dass dann die Daten weiterhin anonym bleiben. Aber dann verstehe ich auf jeden Fall den Punkt. Ich glaube, bei dem Cloud-Thema müsste man das wahrscheinlich besser mit den Betroffenen damit umgehen, weil ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht Angst hat, bezüglich der Vorurteile, die es eben gibt, bezüglich Cloud-Dienstleistungen.
Ich glaube, dass das eine noch interessante Sache, die MC erzählen kann, ist halt, wie das so in der Zusammenarbeit mit einem Juristen war, so ein innovatives Projekt zu launchen. Weil ich glaube, gerade in dieser, weißt du, wirklich im ersten Drittel der Kommunikation, da muss man sich ja erstmal so verständigen. Ne? Ich glaube, MC kann da sicher davon erzählen, wie das war, mit dem Typ Jurist zu sprechen.
Relativ anstrengend. Nicht bös gemeint, aber ich stecke halt seit mehr als 10 Jahren in dem Bereich IT. Ne? Relativ, also seit dem Studium. Und bei uns geht's eher kurz und knapp zu. Wir haben unsere Dailies, unsere Stand-Ups, 10 Minuten. Jeder hat maximal 30 bis eine Minute Zeit zu reden und zu sagen, woran er arbeitet. So, das heißt nicht, dass in der IT die Kommunikation kurz kommt oder so, aber man geht an die Sachen pragmatischer ran. Was mir jetzt mit Juristinnen aufgefallen ist, man redet sehr viel. Na, man versucht alles von vornherein zu erklären. Kann ich nachvollziehen, ist relevant, Aber es bringt mich in dem Moment nicht weiter, wenn ich dich frage, wo ist A, dann will ich nicht wissen, mit B und bis Z alles noch passiert ist oder was man noch in dem Moment alles noch beachten müsste. Das ist so ein Punkt, aber man gewöhnt sich relativ schnell. Und ich lege jedem Juristen und Juristinnen ans Herz, sich mal mit der agilen Arbeitsweise auseinanderzusetzen. Das ist nämlich kein Trend, der verblassen wird, sondern das ist eine Arbeitsmethode, die wird erhalten bleiben, weil man so schneller Produkte oder schneller ans Ziel kommt aus meiner Sicht und man Durchläufe hat und schneller failt. Das ist meine Devise, ne? Ich bin der Meinung, fail fast, lerne schnell aus deinen Fehlern und mach weiter. Ja, also wenn du innerhalb der ersten 3 Monate einen Fehltritt nach den anderen hast, dann ist das super. Das heißt, du hast in diesen ersten 3 Monaten extrem viel gelernt. Du nimmst das mit für die kommenden Monate und lernst aus diesen Fehlern. Es ist mir persönlich und ich glaube, sehr viele teilen ebenfalls die Meinung, relativ früh diese Fehler zu machen und sie nicht mitzuschleppen. Und das zum Beispiel verhindert auch die agile Arbeitsweise.
Könntest du vielleicht das etwas vertiefen? Also, dass du vielleicht 3, 4 Schlagworte gibst, um die man sich dann kümmern sollte. Weil ich finde, dieser Bereich agile Arbeitsweise, das sprechen immer viele Leute an. Aber wenn ich jetzt einer der Hörer oder einer der Hörerinnen wäre, dann würde ich das ja googeln und dann sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ja, also jetzt agile Arbeitsweise bitte nicht mit Scrum oder Kanban verwechseln.
Genau,
weil Scrum und ja. Kanban, das sind Methoden in der agilen Arbeitsweise. Agil heißt einfach nur, dass du in kürzeren Abständen arbeitest. Das heißt, du setzt dir einen Zeitraum von, sagen wir mal, 6 Wochen. Definierst für diese 6 Wochen Aufgaben und während und nach diesen 6 Wochen hast du denn dein Ziel erreicht und validierst dein Ziel. Was fehlt noch? Und dann geht's halt weiter in den nächsten Zeitabschnitt. Das könnten diesmal 6 Wochen sein oder 10 Wochen. Und dann wiederholst du das. Das heißt, es geht einfach darum, dass du ein großes Projekt oder halt ein kleineres Projekt, je nachdem, in kleinere Häppchen teilst und diese Häppchen mit denselben Arbeitsschritten durchläufst.
Hast du vielleicht...
Inwieweit ist es denn, sind diese Wiederholungsschleifen, die man bildet, inwieweit ist das der Zauber des agilen Arbeitens? Weil ich glaube, das müsste, wenn ich das richtig verstanden habe, dann versucht man stark auf die Methode zu gucken. Ne? In diesen 6 Wochen schaffe ich mir Grundlagen an, die ich dann in den nächsten 6 Wochen weiterverwende. Ne? Also zum Beispiel, man macht sich vertraut mit der Technik, mit dem Ganzen, und so, dass die Lernkurve einfach eine höhere ist. Und man auch irgendwie schneller resümiert, weil man irgendwie kürzere Ziele hat. Aber Leute, ich kann getrost sagen, dass ich da auch nach diesem Launch von Meta immer noch kein Experte bin. Einfach tatsächlich, weil es mir im Studium gefehlt hat. Ich aber trotzdem von 8-12 jede Variante kenne, aber keine Ahnung habe, wie man genau agil arbeitet.
Also ganz wichtig bei der agilen Arbeitsweise oder was den weiteren Zauber ausmacht, und das ist abgesehen von diesen Intervallarbeiten, das Team. Du hast ein diverses Team, ne? Diverse kann jetzt sein People of Color oder einfach unterschiedliche Disziplinen, die miteinander arbeiten in einem Team. Wir kommen leider in Deutschland herrscht leider immer noch die Struktur, dass in einem Team zum Beispiel nur die, Administratoren sitzen und in dem anderen Team sitzen die Java-Entwickler oder sowas. Das löst sich durch diese agile Arbeitsweise auf und ermöglicht den Kollegen untereinander schneller zu agieren. Ja, man kommt auch schneller auf Lösungswege.
Ja, mega spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute noch über agile Arbeitsweisen sprechen. Finde ich richtigen Punkt. Ich glaube, das verdient sogar eine eigene Folge oder Workshops in dem Kontext. Vielleicht verschieben wir das weiter auf einen anderen Punkt, aber ich mochte diesen Einblick, den du uns hier gegeben hast. Super spannend, dass das einfach so entstanden ist. Was ich noch irgendwie interessant finde, ist, dass das Problem, was Meta zu lösen versucht, ja natürlich das Problem der Diskriminierung ist, aber gleichzeitig, dass es eben juristische Informationen gibt, die es bereits im Internet überall stehen, die aber anders aufbereitet wird. Und das ist ja ein Problem, was in vielerlei Hinsicht, in vielen Bereichen noch zu lösen wäre. Was denkst du, welche Bereiche könnte man das noch expandieren? Was würdest du den Leuten raten, die das antreiben? Ich glaube, viele haben auch einfach Angst, dass sie das, was sie dann machen würden, dass es Rechtsdienstleistungen wäre und dass man es deswegen nicht weitertreiben kann.
Versicherung. Ich leise mal ein bisschen lauter. Ich habe nämlich das Feedback, also ich hatte die Möglichkeit, Meta bei der IBM zu pitchen. Habe da das Feedback bekommen, dass man Meta ja auch super für Versicherungspolicen einsetzen könnte. Zum Beispiel gestaltet sich aktuell die Rentenversicherung als sehr problematisch und schwierig. Und entweder du bist Jurist und du hast jemanden, der dir bei dem Ausführen dieser ganzen Anträge hilft. Das kann auch zum Beispiel Kindergeldanträge sein, muss nicht unbedingt die Rentenversicherung sein. Aber das sind so die Punkte, die mir besonders nahegelegt worden sind. Ausführen von Formularen und Versicherungspolicen.
Aber ich glaube, die Formel für Meta ist, dass es ein Beratungsdefizit gibt. Mhm. Man müsste tatsächlich, also juristische Formulierungen gibt es kaum welche, die irgendwie für den normalen Menschen verständlich sind, zumindest nicht an den entscheidenden Stellen. Chatbots haben vor allem dort eine Relevanz, wo es einfach an Juristen fehlt, die das Übersetzen übernehmen könnten. Und solche Bereiche sind vor allem Bereiche, wo eben kein Geld fließt. Ne, oder wo es wirtschaftlich für Anwälte nicht lukrativ ist, Beratung zu geben. Ein solcher Bereich ist zum Beispiel Antidiskriminierung. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das gesamte Sozialrecht da auch von profitieren kann, wenn wir da das Sozialrecht verständlicher machen. Nur als ein Beispiel. Aber the sky is the limit, so, weißt du, von mir aus, ich würde gerne mal auf einem Hackathon sein, wo jemand das kanonische Recht, weißt du, in den Chatbot übergießt. Also ich stehe auf sowas Abgefahrenes total. Es wäre für mich einfach mega interessant, auch die ganzen exotischen Rechtsgebiete, die wir in der Bibliothek uns manchmal so angucken und uns fragen, so, oh, das gibt's also auch zu digitalisieren und zu schauen, welcher Zauber liegt eigentlich da drinne.
Ja, sei du so ein kleiner Freak. Das kanonische Recht ist das Recht der katholischen Kirche, falls das jemand nicht weiß. Aber genau, ich finde das total interessant, dass du meinst, ein Beratungsdefizit, sowas wird ja derzeit gelöst mit so Law Clinics und man schickt dann irgendwelche jungen Studierenden drauf, aber vielleicht ist es ja ineffizient und man könnte das ja irgendwie kombinieren. Zum Beispiel, wir hatten eine Folge mit dem Open Legal Tech e.V., die haben eine Plattform gebaut zu Open Decision, das geht ja in die ähnliche Richtung. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass es viele andere Möglichkeiten gibt, sowas wie Meta oder ein Chatbot zu bauen. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass du Sozialunternehmer geworden bist. Wenn es jemanden gibt, der so etwas Ähnliches bauen möchte wie Meta oder Sozialunternehmer werden möchte oder in diesen Kontext rein möchte und sich nicht traut, reinzutreten, was würdest du denen gerne sagen? Was sind so deine Erkenntnisse in dem Bereich?
Also erstens, das Seepferdchen wird auf Hackathons gemacht. Ein Hackathon ist eine Veranstaltung, wo innerhalb von kurzer Zeit es eine Challenge gibt, die man mit einem Team zu lösen hat. Und da kann man als Jurist in einem kurzen Zeitraum so relativ viele Prozessschritte durchlaufen und da das so, da man eben so eine knappe Deadline hat, kann man da am meisten lernen. Das heißt, das Erste, was ich halt mitgeben möchte, ist, geht auf Hackathons. Das Zweite, wenn ihr auf Hackathons seid, sagt ruhig, dass ihr Juristen seid. Weil meistens, es gibt wenig Juristinnen, die sich auf den Hackathons rumtummeln und man hat dann schon immer so eine Pole Position innerhalb der Teams und es ist immer nice, einen Juristen dabei zu haben.
Ist das so? Ich war mal bei einem Hackathon dabei, ich war sogar der Initiator des Teams und in dem Moment, in dem ich die Idee gepitcht hatte, habe ich so gedacht, okay, das läuft jetzt außer Hand, weil was kann ich machen? Ich kann Projektmanagement übernehmen und ich kann die Datenschutzerklärung draften, von der ich auch keine Ahnung habe, da suche ich mir irgendeinen Generator im Internet. Aber witzig, dass du meinst, da wären wir in der Pole Position.
Guter Punkt, ne? Also wenn du eine eigene Idee reinbringen möchtest in so einen Hackathon, ein eigenes Konzept, dann ist es definitiv nochmal ein anderes Game. Ne, weil du dann auch zusehen musst, dass die Idee so umgesetzt wird, wie du es dir vorstellst. wenn man, nicht jeder Jurist hat jetzt gleich wie Philipp, wie du, eine Idee, die er auf so einem Hackathon umgesetzt sehen möchte, aber man kann trotzdem da reinschnuppern. Du redest also nicht mehr vom Seepferdchen, sondern du redest schon von Bronze oder Silber. Und das ist natürlich dann in das Gespräch mit IT-Lern zu gehen und auf dem Hackathon zu überzeugen, die Idee genauso umzusetzen. Ne? Also eine Empfehlung ist es halt, Hackathons zu machen. Ich würde Fachschaften gleich empfehlen, solche Dinge halt selber auszurichten. Und es gibt ja an der Uni IT-Fakultäten und mit denen gleich schnacken. Ich glaube, ITler sind ein sehr angenehmes Völkchen. Alles, was sie brauchen, ist kalte Mate und Pizza. Und ja, das Geheimrezept habe ich mir von MC abgeguckt. Und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall was ganz Praktisches, was ich mitgeben kann. Zum anderen, ja, was kann ich noch empfehlen? Ist tatsächlich, sich auch Lebensläufe von Juristen anzuschauen, die eben andere Wege gegangen sind. Weil ich glaube, dass wir im Studium da so wenig Platz für haben, dass, ja, da ist einfach noch viel mehr drin. Aber was genau, da müssen wir eben mehr Transparenz schaffen. Genau, das würde ich noch mit auf den Weg geben und den Hinweis, dass ich glaube, dass ich dem Legal Tech Publikum da keine Neuheit erzähle, ist, dass sich Dinge einfach wandeln und der Rechtsbereich da einfach hinterherhinkt. Und wenn wir uns praktisch auf unsere Professoren als Leitfiguren oder große Kanzleien auch irgendwie verlassen, muss nicht unbedingt so nice, also sich als so klug herausstellen, weil die in Strukturen tummeln, die haben es gar nicht nötig zu digitalisieren. Die sind alle satt, die bekommen alle gutes Gehalt, ne, da läuft alles. So Innovationen machen die nicht aus der Notwendigkeit, sondern eher aus Spaß. Aber dort, wo es halt notwendig ist, hat es nochmal einen völlig anderen Drive.
Aber danke für den Appell. Ich denke mal, es gibt viele Kanzleien, die das auch antreiben. Aus welcher Motivation auch immer, aus Marketing, aus Effizienzgründen, weil die Mandantschaft es fordert oder die Mitarbeiter. Aber ich sehe auf jeden Fall deinen Punkt. Miriam, hast du vielleicht noch einen Appell an unsere Hörerschaft, so aus der nicht-juristischen Perspektive?
Also Appell weniger, eher Tipps. Die IT und die Jura unterscheiden oder haben einen gemeinsamen Punkt und das sind Dokumentationen. Scheut euch nicht vor der IT. Das heißt, sobald ihr etwas googelt, das tun wir übrigens als Entwickler nonstop, wir googeln viel, findet ihr sehr viele Hinweise und vollständige Tutorials online. Das ist das eine. Das heißt, ihr könnt euch relativ fix in Thematiken einarbeiten. Das andere ist, da knüpfe ich an die Thematik Hackathon an, wir brauchen dringend Juristen, die sich mit IT-Recht auskennt. Das startet schon bei Urheberrecht. Ne? Ich habe hier eine Idee, ich habe eine App entwickelt, wie kann ich die umsetzen? Ich habe sie umgesetzt, aber irgendjemand anderes möchte Rechte dran haben. Das sind so Punkte und wir kommen leider sehr oft in Zwickmühlen als ITler und verlieren leider haushoch, wenn es um unsere Rechte geht. Von daher, Arbeitsrecht zum Beispiel spielt bei uns eine riesengroße Rolle im Bereich IT. Also ihr seid gefragt, Leute, scheut euch bitte nicht vor Computern und vor IT. Ja, wir freuen uns auf euch, vor allem auch als Quereinsteiger seid ihr immer gefragt. Also wenn es jetzt mit dem Juristensein nicht mehr ganz klappt, seid ihr immer bei uns ITlern herzlich willkommen.
Das ist ein sehr schöner Appell und dass man nicht früh genug anfangen kann, mit euch in Kontakt zu treten, um die gleiche Sprache zu sprechen, weil so funktioniert das. Wenn man bei euch teilnehmen möchte, werden wir in den Shownotes euren Instagram verlinken, euer LinkedIn, eure jeweiligen Profile, eure Website. Das heißt, wenn ihr sagt, wir würden gerne hier teilnehmen, wir würden gerne diese Persönlichkeiten kennenlernen, diese Lebensläufe kennenlernen, so wie ich die beiden erlebt habe, sind sie super offen und immer für ein Gespräch bereit. Seid ganz zum Abschluss. Du hattest eben darüber gesprochen, dass man sich Lebensläufe anderer Menschen angucken sollte. Das ist ungefähr das, was wir auch etwas antreiben, so nebenbei. Wäre cool zu wissen, welche Person und auch du, Miriam, du uns empfehlen würdest, mit der wir als nächstes sprechen sollen und vielleicht die uns ein cooles Thema liefert, aber auch einen coolen Lebenslauf.
Also mir fällt da konkret die Lautmaler ein, unter anderem Maya Baudis. Eine super coole Conversational Designerin, das heißt, ist eine Berufssparte, die Konversationen für Chatbots entwickelt. Total interessant, wie sie auch darauf gekommen ist, würde ich euch wärmstens empfehlen.
Also ich weiß nicht, also ich bin mir sicher, dass es keine Juristen sind, aber es ist ein interessantes Thema, ist krisenchat.de. Ja, das ist nochmal eine Organisation, die möchte vor allem Jugendlichen immer eine Möglichkeit bieten, den Kummer in einem Chat Ausdruck zu geben, und hat dann eine ganze Beratungsstruktur im Hintergrund. Ich halte das mal für ein super interessantes Projekt, und da gibt es mit Sicherheit sehr viel Juristisches, was auch abfallen kann. Daneben eine weitere Organisation ist Hate Aid. Ich bin nicht sicher, ob ihr da schon den Kontakt hattet, aber Hass im Netz ist wuchert wie im Wilden Westen, und ich glaube, dass Hate Aid da auf jeden Fall ein Mittel ist, um Struktur reinzubringen.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Information, für die Empfehlung dieser Organisation. Wir leben hier von diesen Word-to-Mouth-Empfehlungen und so etwas, wie ihr wahrscheinlich auch davon lebt. Ich glaube, wir können hier das Gespräch noch viel länger treiben. Wir haben mega viele Themen, aber vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung demnächst. Ich bin super dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, liebe Hörer, Hörerinnen, dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dem Podcast hier zuzuhören. Unterstützt uns, unterstützt Meta. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Danke euch beiden.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Philippe. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube auch, weil du die Fragen und das ganze Gespräch sehr gut vorbereitet hast. Also Chapeau.
Auch ein Dankeschön von meiner Seite aus. War mal nett, den Said wieder in seinem Element zu sehen und zu hören. Und auch die juristische Sicht mal wieder zu hören. War ganz angenehm. Dankeschön.
Sehr cool. Ist nie schlecht, so ein Austausch. Bis dann. Danke.